Hallo.
Hallo, Bernie.
Was guckst du so, Rüdiger?
Ich weiß nicht.
Guckst du meine Ohren an? Ich habe sie operieren lassen. Es gibt keinen Grund mehr, meine Ohren anzustarren, ja?
Okay, Bernie, ich hab deine Ohren nicht angestellt.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast? Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Alles nur für Massengeschmack.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball and what the fuck not. Spieltag?
Bei den Männern 13, bei den Frauen die 11.
Und wir betrachten die Woche die Welt wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, the many-faced actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähiger denn je gemacht hat. Er ist der lustigste Mann im Internet und das ist nicht nur meine Meinung. Er ist der Komiker von einer zerkratzten Gestalt, er ist der Breaker of Downs, er ist der Mann mit der reizlosen Kimme, er ist the Superman of Superfood und ich habe gleich einen Tipp für dich, den du sicher schon kennst. He's born free and he's porn free! Der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel, Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Und wie immer vielen Dank an alle Leute, die uns unterstützt haben und uns noch in Zukunft unterstützen werden.
Vielen Dank.
Der unerwartete Anfang im Intro stammt aus einem Film, den wir gleich ausführlichst besprechen werden, nämlich The Irishman.
Ja.
Und dazu gleich einen kleinen Witz vorweg, den ich im Internet gelesen habe.
Ja, bitte.
Ein Bekannter von mir aus Liverpool hat, glaube ich, heute auf Facebook geschrieben, Day 4 of the Irishman.
Nicht schlecht.
Ja, ein kleiner Hinweis schon auf die Länge ist. Okay, und da möchte ich noch ein Wort mit dir teilen, was ich gerade im Zuge meiner Recherchen zum Thema, ich mache gerade eine Recherche zum Thema Sekten.
Ja.
Und da habe ich ein sehr schönes Wort gelernt, das Wort nennt sich was Sekten oder neue religiöse Bewegungen machen, wenn du ihnen beitrittst am Anfang oder dich für sie interessierst, was sie mit dir machen, sehr schönes Wort, sie praktizieren, Achtung, halt dich fest, Love Bombing.
Love Bombing?
Love Bombing.
Alles klar.
Ist das nicht schön?
Mhm.
Ja, das ist das, was du mit mir gemacht hast vor 2 Wochen, als du mein Intro vorgelesen hast.
Ja, ja, ich habe dich auch in meine Sekte aufgenommen. Dann.
Love.
Die Rüdianer.
I've been love.
The Nagelorians.
I've been love bombed by the Nagelorians. Ja, it's what it is.
oh, jetzt bin ich, oh Gott. Das.
Ja, ich bin voller Irishman-Zitate.
Ja, du willst mich umbringen.
genau. I paint houses, you know.
Ja. Yeah. Mhm.
Es gibt natürlich auch ein wie dumm der Woche und eigentlich habe ich was gelesen und ich glaube ich bin auf Fake News reingefallen.
Oh,
ich habe nämlich gelesen, irgendwo was verlinkt, so Clickbait, dass Mario Barth gesagt hat, ihm reicht jetzt mal mit Dieter Nuhr, weil er hätte ja wohl irgendwie Greta Thunberg mit Stalin oder Hitler verglichen und jetzt das wäre jetzt aber wirklich niveaulos, jetzt wird's reichen, jetzt ist ihm genug. Lust mehr auf Dieter Nuhr. Erstens mal habe ich diese News nirgendwo anders gefunden, als auf einem ganz obskuren Portal, die gesagt haben, bei dir läuft der wirklich gut, kannst du mit dir einen blöden Adblocker ausmachen, sonst kriegen wir hier überhaupt gar nichts. Wovon sollen wir uns denn ernähren?
Ja.
Das kannte ich auch nicht, das Portal, war keine Zeitung. Zum anderen habe ich auch nochmal, kommt dieses, dass Dieter Nuhr die Greta Thunberg mit Stalin und Hitler verglichen hat, auch ein bisschen, nicht, dass ich jetzt nur verteidigen will, aber ein bisschen geschichtsklitterndes Artikelchen aus den Kieler Nachrichten, auch das ist nicht ganz koscher. Aber dann sieht man mal, wie leicht man auf sowas reinfällt.
Mein Gedanke wäre, jetzt bist du darauf gekommen, auf diese Webseite, als du vielleicht zufällig gerade deine Sektenrecherche gemacht hast.
Nein, nee, nein, das war irgendwo eine Anzeige auf Facebook wahrscheinlich oder so, keine Ahnung.
Naja.
Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass, also ich weiß ja, also mir kommt es ja so vor, als würde Siri manchmal lauschen. Also Siri lauscht ja auch. Das ist nachgewiesen, dass wenn du Siri, Leute lassen Siri eingeschaltet, weil sie es aus Versehen einschalten und die diese Informationen werden gespeichert und die hat Apple dann. Das, darauf habe ich schon, das war keine Fake News, darüber habe ich gelesen. Ob es aber auch verwertet wird, um dir dann Werbeanzeigen auf Facebook und Co. und Google zu schicken, das wäre die Frage. Und manchmal habe ich auch...
Im Film, den wir gesehen haben, oder in der Doku über Cambridge Analytica, wird das verneint. Ne? Einfach die Algorithmen werden so gut. Man kennt dich so gut, dass es dir manchmal so vorkommt, als würde das passieren.
Ich frag mich nämlich, ob die Algorithmen auch Brennerpass hören. Und dann hat, wenn wir über...
Ein paar unserer größten Fans sind Algorithmen.
Wir sind quasi der... Genau, wir sind, wir haben 2000 Algorithmen als Hörer.
Genau. Bots und Algorithmen.
Und 10 normale Hörer.
Ja.
Genau, und da habe ich mich gefragt, ob quasi die Algorithmen Brennerpass hören und dann gedacht haben, sie müssten mir was zum Thema Dieter Nuhr servieren. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da bin ich auf Fake News reingefallen. Mhm. Wie dumm.
Wie gilt dumm,
Ben. Deshalb mir selbst.
Ja.
Diese Woche. Ja, ansonsten, was gibt's Neues, Rüdiger? Wir haben einen SPD-Vorsitz.
Ja.
Ich habe ein SPD-Basismitglied gefragt.
Ah. Kennst du so jemanden?
Ja.
Gut.
Hat gesagt, also Hansi Flick ist die bessere Lösung als Esken und Bojans.
Okay.
Walter Bojans,
ja.
Ich muss sagen, ich habe dazu natürlich wenig Meinung, weil mir die beiden nicht vertraut waren vorher.
Nee, mir auch nicht.
Finde auch den, also Saskia Esken
ist... Die dumme Vermutung, dass ich mir demnächst Witze zu ihnen überlegen muss.
Ah ja, stimmt.
Weil man das so
auch beruflich.
Ja.
Ja, Saskia Esken hat einen coolen Namen, finde ich, auch catchy. Norbert Walter Bojans muss ich jetzt immer ein bisschen nochmal nachgucken, bevor ich es aufschreibe.
Ich finde es irgendwie gut, dass es jetzt einen Mann mit Doppelnamen gibt, erstmal da.
Ja, stimmt, so kann man es auch sehen. Also ich habe mich tatsächlich, musste mich auch über Wikipedia über die beiden informieren.
Ja. Wer nicht. Aber, ja.
Ich habe aber auch
bemerkenswert, den Vorstoß, jetzt den GroKo-Vertrag nochmal verhandeln zu wollen.
Ja.
Bisschen late to the party. Also ich...
Naja gut, aber late to the party ist ja, weil die Leute, die das von Haus aus wollten oder gar nicht in die GroKo wollten, ja nichts zu sagen hatten.
Ja, eben.
Also kann man nicht sagen late to the party.
Na gut.
Also. Ich habe ein Zitat von, ich habe ein paar Ausschnitte von Anne Will gesehen. Da ist mir ein Zitat hängen geblieben von ihr. Von Saskia Esken, die hat gesagt, wenn wir immer nur erlauben, dass Menschen Parteien führen, die in den letzten 20 Jahren nichts anderes gemacht haben, dann werden wir nie irgendwas verändern. Das finde ich ein gutes Zitat, weil das kann man in Deutschland auf so vieles beziehen, ne?
Klar.
Wenn du,
Bundestrainer.
Ja, aber auch in Berufs-, wenn du mal dein Berufs-, dein Berufsweg ein bisschen ändern willst und so. Keine Ahnung. Wenn
ich jetzt, wie schnell man immer von der Politik auf den Bundestrainer ist.
Ja, du.
Ja, in, ja, stimmt.
Ja, das, aber das ist dein, das ist dein, dein, das ist dein Kabarettisten-Gehen.
Oh, es ist in mir, Bernie.
Ja.
The thing. Ich muss mich dringend mal innerlich Marie Kondo'n.
Was ich sagen wollte eigentlich, ja, ist, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel, das betrifft ja andere Leute auch, wenn du jetzt quasi, ich will jetzt ein Drehbuch schreiben, ne? Mhm. Und ich bin ja auch kein unerfolgreicher Autor, also. Ich würde nicht sagen, ich bin renommiert, aber ich kann das, kann Bücher schreiben. Und
du schreibst Bücher, du lebst davon und sie sind in renommierten Verlagen verlegt. Ja,
und also, kriegen gute Kritiken und
ja,
manchmal verkaufen sie sich auch.
Ja.
Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ein Drehbuch schreiben will, dann heißt es, oh nee, hast du schon mal ein Drehbuch geschrieben? Ja, nur so für mich halt so, schwierig, ganz schwierig.
Du, geht mir als Schauspieler auch genauso.
Ja, ich meine es ja, das geht eigentlich fast jedem so, der sich beruflich auch ein bisschen weiter verändern will. Mhm. Und das habe ich immer den Eindruck, wenn ich so zumindest, wenn ich so Karrierewege aus Amerika vernehme, scheint mir schon auch ein bisschen typisch deutsch zu sein irgendwie. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, woanders ist durchlässiger.
Ja, genau. Oder beziehungsweise geht
es
halt
man, auch... Man, es werden auch Leistungen auf anderen Gebieten anerkannt.
Ja, und gerade das ist ja auch, und das kann man ja einfach auch als knallharten Vorteil, also wirklich als definitiven Vorteil sehen, wenn jemand woanders herkommt irgendwie. Und eben nicht das 130. Tatort-Drehbuch schreibt.
Mhm.
Und deshalb alles irgendwie sich, alle Dialoge sich ähnlich anhören.
Ja.
Gut, interessanter Beitrag kam noch von Kevin Kühnert. Man sagt ja so ein bisschen, dass Kevin Kühnert auch so ein bisschen so, auch einer der Strippenzieher hinter dieser SPD-Revolution wäre. Aber weiß nicht, ob das stimmt. Er hat was Schönes getwittert, er hat gesagt, Vorschlag für Hashtag SPD erneuern. Weder bei 15% noch bei 19% hyperventilieren. Nicht jedes demoskopische Lüftchen bereitwillig zum Rückenwind für die präferierte Position hochchäsen. Sorry, hochchäsen sagt man nicht mehr, aber ansonsten. Eigenen Überzeugungen folgen, nicht MNIT oder Infratest. Durchatmen. Punkt.
Also im Grunde genommen sagt Kevin Kühnert, bleib ruhig.
Ja, ist der Hirsch.
Der Hirsch,
der Hirsch. Der Hirsch der Politik.
Du, wer weiß, vielleicht ist auch Kevin Kühnerts Kraft hier.
Der Hirsch.
Der Hirsch.
Ja, und der war auch im Zoo Germendorf und hat ihn getroffen und der Hirsch hat ihm signalisiert, wie mir, mit Augenaufschlag, take it easy. Altes Haus. Schlaf dich erstmal richtig aus. Bleib zu Hause. Denn Morgenstund hat Gold im Mund, aber damit siehst du auch nicht besser aus. Ich habe gerade The Voice Senior gesehen gestern Abend. Und da war einer von Truckstop, das Gründungsmitglied von Truckstop hat diesen Song gesungen, bei The Voice Senior, und The Boss Hoss haben sich nicht umgedreht.
What?
Ja, weil sie wussten, scheiße, da ist ja jemand, der das Ganze viel besser macht wie wir. Und wenn wir den irgendwie als Schützling nehmen, da offenbaren wir nur, was wir für,
dann
was
erklärt für er uns.
Nullpies sind.
Ja. Nein, ich hole mir mal eben die Decke.
Die Decke?
Ja, mir ist kalt.
Dir ist kalt?
Mir ist kalt, irgendwie jetzt dann doch.
Ja, Mensch. Die tibetische Gebetsdecke.
Wirklich?
Nein, ich weiß es nicht.
Das ist eine schöne Decke.
Nee, ich glaube, wurde einfach nur einem Lama das Fell abgezogen und.
Das klingt ja furchtbar.
Ich glaube, es ist auch
ein nicht. Königreich von.
Ja, und ich glaube, auch das ist nur ein dummer
Witz. Das ist sehr schön. Gut. Was hast du noch?
Den SPD-Vorsitz wollte ich noch sagen. Wenn man jetzt quasi wirklich ist ein guter Zeitpunkt, jetzt den Koalitionsvertrag nachzuhandeln oder sogar die GroKo aufzulösen? Was denkst du?
Weiß nicht. Also, nachverhandeln hat die Union ja schon gesagt, ne, nicht mit uns.
Lustig finde ich auch, dass die FDP da plötzlich wieder aus dem Loch gekommen kommt und Christian Lindner sagte, jetzt geht's ganz bergab, was ist denn da los jetzt? Nee, da machen wir uns alles kaputt jetzt hier mit der Glaubwürdigkeit.
Tja.
Na,
hey.
Goodbye, Christian Lindner.
Ach so.
Ja, der hat ja die große Koalition überhaupt erst ermöglicht.
Das stimmt. Ja, es wirkt, man muss, ja.
Meinst du, Christian Lindner verklagt mich, wenn ich ihn jetzt hier im Brennerpass ein Sackgesicht nenne?
Ja.
Gut, belassen wir es bei der Hypothese.
Gut.
Ja gut, warte, Entschuldigung, ich unterbrach.
Ich weiß nicht, ich finde es, ja, es ist, SPD wird immer mit viel Häme überschüttet und alles wirkt so kindergartig und gleichzeitig wird in den Medien gesagt, die AfD versucht staatsmännischer zu werden. Das Bild, was da entsteht, das gefällt mir nicht.
Nee,
deshalb möchte ich gerne,
wäre ein guter Zeitpunkt für Neuwahlen jetzt?
Ich zögere.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Schwierig, ne?
Ein bisschen Angst.
Schwierig auch, weil eine reformierte SPD oder eine, die so ein bisschen was anders machen will, sich ja trotzdem natürlich noch in der großen Koalition eine große Verantwortung hat für Staat und Parlament irgendwie und auch das mitdenken muss bei allem revolutionären Gebärden und ob sich das nicht gegenseitig alles behindert, das ist die Frage. Also den schmalen Grat hinzubekommen, wenn das die beiden schaffen, dann wirklich großen
Respekt. Also, ich würde gerne erst noch mal ein bisschen was sehen.
Ja, und hören.
Gut.
Auch. Okay, du beendest das Politik.
Achso, weil ich gut gesagt habe.
Ja, okay, gut.
Kannst du noch was?
Ja, nein, du bist ja genauso der Boss wie ich.
Achso, gut. Aber hättest du noch was, mein Lieber?
Nein, ist okay.
Gut.
Ist okay. Wir kommen zum Thema Popkultur.
Ach, endlich.
Und wir haben ihn gesehen. Lange Tage lang.
Ja.
Haben wir The Irishman gesehen.
Ich habe gehört, es gibt im Internet, es gibt regelrecht Anleitungen, in welchen Portionchen, in welchen Häppchen man sich The Irishman am besten aufteilt, um so ein bisschen so kapitelweise vorzugehen.
Ja, also wer es nicht weiß, Martin Scorseses neuer Film The Irishman ist auf Netflix, nachdem er in ausgewählten Programmkinos lief in Deutschland. Und ich sagte ja gleich, ich bin froh, dass ich ihn nicht in einem dieser Kinos gesehen habe, weil ich jetzt nicht durchgehalten, ohne einzuschlafen.
Wirklich?
Ja.
Ah.
Bist du nicht mal so outgepasst zwischendurch?
Nee, ich war ja auf Tournee. Ich habe es nicht geschafft, 3,5 Stunden, einfach zeitlich nicht so zu gucken, weil ich konnte, immer ist es spät, ich habe mit furchtbaren Hotel-WLAN zu kämpfen gehabt, aber ich habe es in 3 Häppchen geguckt.
Hm.
Weil Häppchen ist gut, weil das dann immer noch jeweils über eine Stunde war.
3,5 Stunden Häppchen.
Ja.
Pass auf, ich habe angefangen zu gucken, du machst dein Robert De Niro-Gesicht, aber du bist nicht digital verjüngt, oder?
Nein.
Ich habe einen Teil geguckt, bin dann ins Kino gegangen Hab einen anderen Film geguckt und hab's dann weitergeguckt.
Das sagt Martin Scorsese, ist das, was man auf gar keinen Fall machen sollte.
Okay, wie fandst du es denn?
Well, you know, Bernie. I've got to tell you, I think it's a good movie. It's a good movie. I didn't know they make movies like this. Still doing movies like this. It's an excellent movie, I think.
Ja?
Ja.
Das musst du begründen.
Well, warum ist das? Ich finde, pass auf. Weil es mich mitnimmt auf diese, es zeigt mir diese Mobster-Geschichte von Anfang bis Ende und es führt mich zu diesem Schluss, dass ich bin sehr dicht dran an den Figuren und es nimmt dieses Mobster-Leben auseinander und es endet sehr, es zeigt mir, dass das dieses Mafia-Denken, dass es ein Konzept ist, was wirklich für die beteiligten Personen, obwohl man sie irgendwie auch bewundert und toll findet und weil sie einen schon so lange im Leben begleiten, genauso lange wie diese Schauspieler. Was für ein Unglück und was für eine. Es ist kein Konzept, was einen zu Zufriedenheit und Glück führt.
Würdest du auch sagen, dass das, was man in der Presse auch gelesen hat, dass es also eine Dekonstruktion des Mafia-Mythos ist? Das ist unglamourös, ein Film, der das tatsächlich viel unglamouröser darstellt
dafür als in der Vergangenheit. Dafür kann ich mich zu wenig davon lösen, wie toll man dann letztendlich dann doch einfach diese Überschauspieler Pacino, De Niro, Joe Pesci findet.
Die können gar nicht unglamourös werden.
Es ist so wie diese, was denn, ich hau immer, naja, dieses Antikriegsfilm-Ding. Antikriegsfilme natürlich sind irgendwie auch immer Antikriegsfilme, aber natürlich findet man es auch voll geil.
Ja, okay.
So wie Platoon oder Das Boot ist ein Antikriegsfilm. Ja, sicher, aber trotzdem war die geile Szene wie. So.
Okay. Wer hat dir am besten gefallen von den Schauspielern?
Kein Unterschied. Ich würde sogar so weit gehen, dass jeder dieser drei Schauspieler auch jeweils die Rolle von dem anderen genauso gut hätte spielen können, wenn man ihnen Zeit gegeben hätte. Ich finde, sie geben sich da alle nichts. Lustig finde ich, ist so, was man für ein Riesending, das irgendwann vor vielen Jahren noch war, als man sagte, endlich zum ersten Mal treten Al Pacino und Robert De Niro in einem Film gemeinsam auf.
In Heat. Michael Mann, ja.
Wo Pacino als Polizist Robert De Niro noch im Auto hinterherfährt und er merkt, er wird verfolgt und sagt, komm, hier, wir zwei, wir trinken jetzt mal einen Kaffee. Und dann reden die einen Kaffee und erklären sich und ihr Leben und ihre Sicht auf die Dinge. Und jetzt sind die wie ein altes, verheiratetes Ehepaar miteinander und sitzen in Schlafanzügen auf Betten und...
Ja. Pacino spielt Jimmy Hoffa, den Gewerkschaftsführer, den Boss der Teamster. Und
die Figur...
Robert De Niro, lass mich kurz sagen, spielt Frank Sheeran, einen Mafia-Killer, auf dessen Biografie der Film auch basiert.
He paints houses.
Ja, he paints houses.
Ja. Ja. Und Joe Pesci haben wir als Schauspieler, der
eigentlich schon pensioniert hatte, selbstgewählte Rückzug. Nur für den Film.
Genau. Der Film hat im Grunde, kann man sagen, zwei Rahmenhandlungen. Wir sehen, es wird einmal erzählt, sozusagen aus der Warte des sehr alt gewordenen, im Rollstuhl sitzenden, sich im Altenheim befindenden Frank Sheeran. Das ist die eine Rahmenhandlung. Die zweite ist im Grunde genommen ein gemeinsamer Roadtrip von einem etwas jüngeren Frank und seinem Boss Joe Pesci, also Russ, mit ihren jeweiligen Ehefrauen durch Amerika, um Gelder einzusammeln, aber
hauptsächlich um Jimmy Hoffa zurechtzustutzen.
Genau, auf den ersten Blick, aber auch letztendlich dann das Ziel ist dann letztendlich Jimmy Hoffa am Ende.
Ja, genau.
Genau, und natürlich dem, was dann wirklich jeweils passiert.
Weil du gerade Ehefrauen sagtest, Vorwurf an den Film ist ja auch so eine Unterrepräsentation an Frauenfiguren, beziehungsweise auch deren Dialog. Also ich glaube, das personifizierte schlechte Gewissen und vielleicht die einzige Figur, die so ein bisschen die Perspektive oder die unschuldige Perspektive des Zuschauers spiegelt, ist ja Frank Sheerans Tochter Peggy.
Peggy, ja.
Und gespielt von Anna Paquin. Und bei der ist ja wirklich die Frage, die sagt ja gar nichts eigentlich den ganzen Film. Also als Erwachsene, glaube ich, sagt sie gar nichts mehr.
Mhm.
Das Kind sagt sie eigentlich auch nichts. Ist es nicht ein bisschen male-centric, der Film?
Das stimmt. Was mir aber gefällt am Film ist...
Also den Bechdel-Test besteht da nicht, der Film, das ist klar. Kennst du den Bechdel-Test?
Nee.
Der Bechdel-Test ist ein Test für Filme und Bücher, wie viel Anteile Frauenfiguren.
Okay. Ja, ich hatte sowas gedacht, aber ja, okay, das wusste ich nicht. Was ich aber trotzdem dem Film zugute halten muss, ist, dass dieses Scheitern dieser Männer und dieses Lebenskonzepts Mobster, es wird am deutlichsten gemacht, finde ich, an den Frauen. Dass er hat einfach, der Frank, ausgerechnet hat, er hat auch nur Töchter. Hm. Dass er an denen so scheitert, dass die sich alle von ihm abwenden.
Ja, er hat ja aber am Schluss nicht viel Zeit, eigentlich sich seiner Familie gegenüber zu erklären. Und dann ist seine Erklärung aber schon sehr half-assed, finde ich. Also
ja.
So wirklich so, naja, ich wollte halt auf euch aufpassen. Mhm. Okay. Mhm. Nice Dad.
Ja.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, das finde ich, das kam mir ein bisschen zu kurz.
Mhm.
Also ich finde, da ist tatsächlich, ich habe sowas gespürt wie so ein bisschen mangelndes Interesse an den Frauenfiguren von Martin Scorsese, was vielleicht auch an der Buchvorlage liegt, aber da hast du als Filmemacher alle Freiheiten, das in andere Kanäle noch zu leiten.
Mhm.
Mich hat es ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ich fand übrigens sehr gut, dass Ray Romano mitgespielt hat, als der Bruder von Russell und Anwalt.
Oh ja, das.
Alle lieben Raymond, du erinnerst dich.
Ja.
Eine tolle Serie ja. Eigentlich.
Er ist ein super Typ.
Ja.
Sehr spezielle Stimme.
Ja. Ja.
Es
ging dir nicht ein bisschen Pacino auf die Nerven mit, nachdem er aus dem Gefängnis kam, gab es auch eine Szene nacheinander, wo die gesagt haben, du, Jimmy, du musst mal ein bisschen runterkommen und so. Und es hat immer wieder auf dieselbe Sturheit ist es rausgelaufen. Das hat sich wirklich, wurde fast eine Stunde durchexerziert, so ja. seine Verweigerung.
Ich weiß nicht, ich find's okay. Weil es auch für mich schlüssig war, dass er sagte, oh, das trauen sie sich nicht, das trauen sie nicht. Und eben das gezeigt wird, wie man da so reinrennen kann. Und na gut, der Punkt ist, man weiß natürlich, dass er irgendwann verschwindet. Man weiß ja, was passiert. Ich finde, die Figur Jimmy Hoffa hat eh immer was auch was Lustiges. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich so ein großer Filmfan bin von dem Jim Carrey. Wie heißt denn der Film, wo er entdeckt dann Hoffa wieder oder die Leiche von Hoffa. Ich finde Hoffa, die Figur Hoffa hat immer auch was Absurdes. So, es wird immer lustig.
Es ist ja gar nicht erwiesen, ob Frank Sheeran ihn wirklich umgebracht
genau.
hat oder ob er es nur behauptet.
Ja, das ist sowieso, das wird, finde ich, na gut, es wird uns halt erzählt, es muss in dem Film halt auch sein. Was, finde ich, auch uns in dem Film mal kurz unterjubelt wird, dass offensichtlich die Mafia auch John F. Kennedy umgebracht hat.
Ja, das stimmt sogar.
Und zwar völlig
so ganz nebenbei, ja.
Nebenbei und so, das ist so.
Weißt du, wer der eigentliche MVP von den Schauspielern, muss ich aber schon sagen, war für mich Joe Pesci.
Ja, absolut. Die alt auch als Opa, oder? Wenn er richtig alt ist.
Ja, und weißt du, wessen Performance mir am besten gefallen hat, war es Tony Pro, Stephen Graham.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja. Für mich der absolut beste Schauspieler in dem Film.
Was der für eine Energie hat,
ja.
Das fand ich extrem überzeugend.
Als der vom Tennisspielen da kommt in Malibu oder wo auch immer herkommt.
Diese Szene.
Dieses Meeting und Jimmy Hoffa sich darüber aufregt, dass er zu spät kommt. Dann nicht drüber hinwegkommt und zwar eigentlich lebenslang nicht mehr drüber hinwegkommt, dass der sich bei dem Meeting verspätet hat.
Zu spät und in Shorts.
Ja.
Who wears Shorts to a meal?
Ja. Wo auch selbst Russell irgendwann sagen muss, okay, you don't do that.
Nein, nobody.
Okay, es ist aber schon so.
Der ist übrigens Engländer. Wie heißt der Schauspieler nochmal?
Stephen Graham.
Ja, der ist Engländer. Und ich habe ein bisschen über ihn gelesen. Das als Schauspieler ist das immer für mich sehr interessant. Also der hat seinen Durchbruch gehabt in dem Film hier als Boxpromoter in dem mit Jason Statham und Brad Pitt in dem Guy Ritchie Film, wo es um die Boxer geht. Snatch natürlich. Danke. Snatch. Und er ist nur mit einem befreundeten Schauspieler mitgegangen zum Casting, wurde auch gecastet und hat diese Rolle gekriegt. Und das war so, ich glaube, so um 2000 rum war das sein Durchbruch.
Hm. Ich habe noch was gelesen, ein schönes Zitat, warum man Irishman, also The Irishman is averse to myth-making because it's designed to destroy that grandiosity and return it to a human scale, was das Mafia-Leben betrifft. Ja, ich finde, das hätte man deutlicher machen können. Ich hab mich gut amüsiert bei dem Film, keine Frage. Ich fand ihn auch wirklich nicht schlecht. Aber ich finde, also entweder Dekonstruktion des Mafia-Mythos oder das mit den Frauen, was ich ansprach, oder dass es ja auch so eine so ein Denkstück über das Altwerden ist. Ne? Scorsese hat das wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig ausgewählt, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Nichts davon war mir irgendwie so, also nichts davon hat mich so irgendwie angesprungen. Es war viel von vielem. Und letztlich hätte man, konnte man es auch einfach so als Mafia-Stück weggucken irgendwie. Was vielleicht eine Qualität ist, vielleicht aber auch ein bisschen schade. Ich fand es wirklich, wirklich auch zu lang. Wenn ich es jetzt aber betrachte als Serie, quasi, ich hätte es als Vierteiler sehen können oder so, dann finde ich, wäre es voll okay. Mhm. Aber es ist halt doch nochmal was zu wissen, ich unterbreche jetzt hier einen Film an einer Stelle und...
Naja, also Scorsese hat ja wirklich gesagt, bitte guckt es nicht als Serie. Er hat nie drüber nachgedacht, eine Serie zu machen.
Ja.
Weil er sagt, der volle Effekt dieses Films, dieses, wo man erst denkt, oh, die sind wirklich cool, und am Ende sieht man sie alle so scheitern und sterben, und dieses Konzept der Macht und Männlichkeit, am Ende des Tages ist nichts mehr übrig. So, wenn die Macht weg ist, ist alles weg.
Ja, dann sitzt im Altenheim.
Ja, wenn die Macht weg ist, ist alles weg. Hm. Und diese Macht ist ein Konstrukt.
Ja,
so.
Ich finde, das hätte noch deutlicher sein können. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht ist es letztlich, wenn ich drüber nachdenke, nochmal in zwei Wochen, vielleicht ist das die Qualität des Films, dass einem das nicht so ins Gesicht gesprungen ist irgendwie.
Ja.
Aber ich muss trotzdem nochmal über das Digital De-Aging sprechen.
Ja, hat es dich gestört?
Ja, es hat mich gestört.
Okay. Und durchgehend?
Bei De Niro hat es mich gestört. Okay. Bei Pacino hat es mich nicht so gestört, da fiel es mir eigentlich gar nicht richtig auf. Aber bei De Niro finde ich immer, es sah aus wie jemand, der eine Robert De Niro-Maske trägt.
Mich hat es lustig gar nicht so im Gesicht gestört. Ich finde, man hat in vielen Szenen gesehen, dass er körperlich einfach schon recht alt ist. So, wenn er noch jung sein sollte.
Bewegt sich wie ein älterer Mann. Er hat auch nicht die Figur eines jüngeren Mannes.
Nein. Also ihm fehlt ein bisschen die körperliche Gefährlichkeit. Die
ja, deshalb haben müsste. Genau das meine ich aber auch mit der Maske. Quasi jemand, ein älterer Mann, der eine jüngere Robert De Niro-Maske. Also mich hat es irritiert und ein bisschen rausgerissen. Also ich hatte dann plötzlich so immer so das Gefühl, vielleicht sehe ich so einen Science-Fiction-Film irgendwie. Und
ach nee, das kann ich nicht sagen. So, also ich manchmal gedacht, oh, das jetzt sieht ein bisschen alt aus. So. Er hat doch so lustig geschossen, finde ich. Es hat immer sowas so, er ging mit der Pistole immer dabei so vor. Es hat was so piu, piu.
Ja, so kurz angebunden.
So kurz angebunden geschossen. Ich weiß auch nicht.
Kurz angebunden, unverbindlich.
Vielleicht, ja, so.
Sich aber auch damit loslösen von der Tat irgendwie, weißt du? Einfach sehr pragmatisch geschossen.
Andererseits habe ich auch keine Ahnung, wie das geht. Also ich weiß ja nicht, wie man richtig gut schießt. Vielleicht ist das ja auch, vielleicht.
Wenn man richtig gut Leute umbringt, weißt du gar nicht.
Ich habe alles anderen Schüsse, die ich gesehen habe, wo ich dachte, ja, so wird geschossen, habe ich ja auch nur aus Filmen. Vielleicht stimmt ja auch das nicht. Wie Hoffa erschossen wird, wo der in dieses Haus reinkommt und denkt, und was ist hier komisch, und sagt, komm Frank, lass uns gehen. Also der Moment finde ich, also diese.
Der ist stark, ja.
Wie die da hinfahren und man sieht immer das Auto von oben. Ich fand das extrem groß.
Ich fand's toll, weil dieser Gegensatz so zwischen, es wurde so viel Brimborium um die Aktion gemacht, wie er da hinfliegt und die Sonnenbrille abgibt und seinen Sohn mit dem Auto abholt und etc.
Ja.
Und dann der Mord selber ist aber total kurz, profan und einfach nichts. Der ist eigentlich nichts.
Gar nichts.
Rein szenisch gesehen bedeutet der nichts.
Und dann sieht man noch, die Leiche verschwindet im Krematorium.
Ja.
Und sagt ja Frank auch nur so, ja, mehr war nicht. So,
Ja, mehr war auch nicht.
Und so, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher gibt es über das Verschwinden von Hoffa und wo er ist und wie man jemanden so verschwinden lässt. Ja, Krematorium fertig.
Also ich finde, es war kein großer Scorsese-Film, aber mir hat der gefallen. Das kann ich festhalten.
Also ich, ja.
Okay.
Ich finde, er reiht sich relativ nahtlos ein.
Jetzt sage ich dir, was ich geguckt habe zwischen den beiden großen Happen.
Ich habe so eine Ahnung, Bernie. Es war ein bisschen Kontrastprogramm, glaube ich.
Ich war im Kino.
Ja.
Ich war eigentlich verabredet hat aber nicht geklappt. Und dann war ich aber schon draußen. Also, und hatte keine Lust. War ich schon nass geregnet und dachte ich so, jetzt könnte ich den Irishman weitergucken. Oder ich setze nochmal einen drauf und gehe ins Kino und habe mir The Lighthouse angeschaut.
Uha.
Mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Von Robert Eggers, der vorher The Witch gemacht hat. Mhm. Einen ganz hervorragenden Horrorfilm über Hexen und Hexenverfolgung. Kam gestern übrigens im Fernsehen auf RTL 2 oder so, habe ich zufällig gesehen. Und ich muss sagen, der ist schwarz-weiß gedreht. Und einer meiner ersten Gedanken war, müsste dir gefallen eigentlich.
Wirklich?
Ja, weil du magst, ich bin mir sicher, du magst Seemannsgarn.
Ja, das schon.
Sagt man das
noch? Ich liebe ein wenig maritimes Flair.
Ja, also pass auf, da kommen zwei Leute, kommen in den Leuchtturm, lösen andere ab, müssen da einen Monat bleiben. Da ist es ziemlich bruchbodig da, muss viel repariert werden. Der Running Gag ist quasi, dass Robert Pattinson ist so der Rookie. Der darf auch nie rauf zum Leuchtturm. Der sieht dieses Licht, also quasi eigentlich nie. Das macht immer nur Willem Dafoe. Das ist der alte Seebär im wahrsten Sinne des Wortes. Und beide sind natürlich irgendwie sehr stark traumatisiert von den unterschiedlichsten Dingen und führen eine sehr merkwürdige...
Wann spielt das etwa?
19. Jahrhundert, würde ich sagen.
Okay.
Und führen eine sehr eigenartige Männerbeziehung irgendwie. Trinken, tanzen, schreien, streiten, wollen sich gegenseitig ans Leder, sagt man auch nicht mehr, ne? Und
hängen verdammt dicht aufeinander, ja?
Verdammt dicht. Und es ist tatsächlich, irgendwann zieht ein Sturm auf und dann wird es eben nichts mit der geplanten Ablöse und dann greift der Wahnsinn um sich. Und Willem Dafoe spricht eigentlich die ganze Zeit wie direkt aus einem direkten Charakter aus Moby Dick.
Ah.
Ja, also richtige Kunstsprache, ne?
Okay.
Also selbst wenn er was Derbes sagt, klingt es nach Kunstsprache.
Okay.
Und darauf spricht ihn sogar Robert Pattinson irgendwann mal an im Film und sagt, du klingst ja wie verdammte Moby Dick-Parodie, die ist ja nicht auszuhalten. Und ich würde mal sagen, 3/4 des Films könnte ich auch durchgehen lassen als ewig lang Saturday Night Live Sketch. mit gutem Bühnenbild.
Gut, mein Interesse ist geweckt, ja.
Ja, also wie so eine, es ist eine Buddy-Comedy. Oder auch fast eine Rom-Com wird es dann am Ende, weil die beiden sich ständig kabbeln, die ganze Zeit. Und das ist wirklich gut und es ist toll gefilmt, schwarz-weiß, ist auch in so einem rechteckigen, also in einem quadratischen Format oder beziehungsweise 4:3, glaube ich, sagt man, im Fachjargon. Und es macht wirklich Spaß, ich gucke denen gerne zu, auch wenn da nichts passiert. Und gelegentlich bekommt man eine Vision oder ein Omen. Es gibt eine Szene, wo Robert Pattinson was mit einer Taube macht, mit einer Möwe. Und es ist eine brutale Szene, aber die ist so drüber, dass ich mir lautes Lachen verkneifen musste. Aber gar nicht so abfällig, sondern man hat irgendwie gemerkt, dass die hatten Spaß da bei diesem Dreh. Die hatten wirklich Spaß, das merkt man denen an. Und irgendwie kommt es dann aber, wie es halt bei vielen A24 heißt übrigens diese Firma, dieser Vertrieb, die so viel erfolgreiche Horrorfilme machen wie Midsommar oder Hereditary oder eben The Witch oder eben The Lighthouse oder auch, glaube ich, It Follows. Und wie es oft bei A24-Filmen ist das Finale von solchen Filmen dann doch ein bisschen durchzogen von Horrorfilm-Klischees. In dem Fall ist es so eher der Psycho-Horror, wo ich dann sage, nee, hätte man den Film irgendwie bei 90-80% irgendwie hätte man aufgehört, hätte ich gesagt, bravo, bravo, bravo. Aber dann muss man es zu einem Abschluss bringen und dann ist es scheinbar unvermeidlich, wahrscheinlich würde ich es auch nicht anders machen können als Regisseur, das irgendwie dann doch mit der nötigen Portion Horror nochmal auszustatten, sage ich.
Okay.
Ja, das war The Lighthouse. Aber Rüdiger, ich war am Tag darauf wieder im Kino.
Jetzt kommt das, was ich eben vermutet hatte.
Nämlich habe ich Hustlers gesehen. Oh my God.
Ja?
Weißt du was? Ich habe Hustlers eigentlich nur geschaut, weil wir ins Kino gehen wollten und gerade nichts anderes lief und weil ich wusste, dass der Film gute Kritiken bekommen hat. Aber ich dachte, eine Geschichte über Stripper, die irgendwie so also Wall Street Typen abziehen, macht nichts mit mir, interessiert mich eigentlich nicht. Obwohl ich Constanze Wu sehr gerne mag aus Crazy Rich Asians.
Ja.
Asians, vor allem Asians, meine ich. Und Jennifer Lopez auch mich interessiert hat in dieser Rolle. Und dann fängt's an, der Film hat so viel R&B und Hip-Hop, ist unglaublich. Es fängt natürlich an mit so einer Szene im Club und die Stripper machen sich bereit. Und ich denke so, ja, whatever. Schaue ich mir halt jetzt mal an. Und was ich in Filmen oft mache, ich gucke, mach die Füße anders oder leg mir nochmal meinen Schal um, zieh die Jacke aus, vielleicht gucke ich mal auf mein Handy, wie spät es ist, mach mal, wenn der Film mich nicht so interessiert. Oder vielleicht nicke ich kurz ein. Ich mach Dinge in Kinos oder greife nach meinem Popcorn oder mach irgendwas. In diesem Film habe ich nichts gemacht. Ich saß 2 Stunden völlig regungslos in dem Stuhl und habe diesem Film zugeschaut. Ich konnte nichts anderes machen. Das ging mir ganz selten so. Ich könnte noch nicht mal sagen, dass Hustlers so ein wahnsinnig großartiger Film war, aber ich konnte nicht wegschauen. Und es lag nicht an den Strippern, Stripperinnen oder jetzt irgendwie an körperlichen Reizen. Nicht im Ansatz fand ich den Film erotisch. Er war einfach nur so eine visuelle Granate, dass ich einfach nicht, also es ist die Sinne, sag mal nicht mehr die Sinne, ne, waren so gefordert, die ganze Zeit, es war wirklich, es, ich glaube, es war famos.
Gut.
Es gibt so eine Szene, wo Jennifer Lopez in den Nachtclub kommt das erste Mal und zu Fiona Apples Criminal, so heißt der Song, so einen Strip hinlegt, eine Pole Dance. Das ist so fucking akrobatisch, dass du da wirklich, da vermutest du Special Effects, aber es sind keine. Die ist so unglaublich athletisch, die Frau. Und die ist im Gegensatz zu Robert De Niro nämlich nicht digital de-aged. Die sieht einfach fucking normal immer noch aus wie 30 mit 50. Mhm. Wie auch immer sie das gemacht hat, digital oder analog geschafft. Nein, aber es ist unglaublich. Es ist so sportlich und es ist so bewundernswert. Und alles in dem Film ist so prollig und so 2005 und so Glamour, glitzig, peinlich, fremdschämig, aber dann auch irgendwie so faszinierend und so geil dann auch. Also so cool. So, es ist wirklich ein schwer fassbarer Film.
Ich staune, Bernie.
Er ist hardcore feministisch natürlich, ja. Wenn man sich von dem Stripper-Dings mal, wenn man sich daran nicht stört, wenn man da nicht drüber wegsieht, dann kann man wahrscheinlich schlecht sagen, dass es feministisch ist. Aber im Prinzip werden ja Männer nur abgezockt und verarscht die ganze Zeit. Es ist ein bisschen uneben, also von den Erzählstrukturen und manchmal so ein bisschen holprig, wenn man Wert auf das Strukturelle legt. Aber man kann das gar nicht, weil man die ganze Zeit so gebannt ist von Musik und Visuellem irgendwie. Und Jennifer Lopez finde ich, also die spielt oft so drüber und so prollig und so laut. Und so viel verschiedene, einmal ist sie so eine abgezockte, wie so eine abgezockte Puffmutter, dann ist sie eine hochästhetische Tänzerin, dann ist sie wirklich eine süße Mama, dann ist sie die beste Freundin, dann ist sie eine fiese Intrigantin. Und immer ist, wenn du ihren Text siehst oder wie sie sich bewegt, könntest du sagen, es ist drüber, aber es ist nie drüber, es ist immer genau auf dem Punkt. Ich finde, sie ist eine Oscar-Kandidatin für den Film.
Wow, okay.
Ja.
Ich glaube, der Film hat dir sehr gut gefallen, Bernie.
Ja, aber eigentlich nicht.
Ach.
Dachte ich. Aber als ich dann rausging, dachte ich so, wow.
Ja.
Während ich drin war, dachte ich, was kommt jetzt noch? Was kommt als Nächstes? Kommt nicht jetzt nicht irgend noch was, was mich mehr kickt? Aber ich glaube, das war's schon. Ich glaube, ich habe was Gutes gesehen, ohne es zu merken. Aber als ich draußen war und wieder in die normale Welt eintauchte, musste ich sagen, it's a fucking good movie. Ja, okay. Jetzt kommen wir wieder zu was du auch gesehen hast. Vielleicht Watchmen?
Ja.
Wie weit bist du?
Da ich bis jetzt immer noch mit einer weiteren Folge gefüttert wurde von Sky, bin ich nicht weiter. Aber ich habe mal gehört den HBO Podcast
mit David Lindelof.
Mit David Lindelof, ja. Und kann nach dem, was ich da gehört habe, nur sagen, ich werde mich vertrauensvoll in die Hände von ihm begeben und ihm und seinem Writers Room und erstmal nicht mehr befürchten, dass mir überraschende Dinge erzählt werden, nur der überraschenden Wendung wegen, sondern ich glaube, ich befinde mich auf dem Pfad
der Erleuchtung,
der Originalität und im Sinne der Watchmen.
Pass auf, ich kann dir sagen, dass wie ich es jetzt beurteilen kann, ich habe die gestrige Folge noch nicht gesehen, wird alles, also es wird schön aufgeklärt,
ja.
Und zwar richtig mit dem Dampfhammer. Also da kann man David Lindelof wirklich nicht unterstellen, dass er hier Geheimniskrämerei betreibt. Vor allem hat er in dem Podcast über die nächsten drei Folgen, also vier bis sechs, sagt der Sprecher auch, der wunderbare Erzähler, der auch den Tschernobyl-Podcast gemacht hat für HBO.
Ja, das ist ein sehr gutes Gespräch, was die beiden führen. Der macht das sehr gut, finde ich auch.
Ein toller Typ. Der sagt am Ende, okay, folgende Fragen haben wir aber trotzdem noch, bla 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 bla. Und dann sagt nach jeder Frage, sagt David Lindelof, nächste Folge, Finale, nächste Folge, Finale, immer wann es aufgeklärt wird.
Okay.
Also ich denke, Damon Lindelof hat auch gesagt, weiß nicht, ob es nicht auch in dem Podcast war, das war so eine Tour de Force, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine zweite Staffel machen will oder kann überhaupt.
Ah, interessant.
Also das ist auch das, was man gesagt hat, was der da reingibt an Seele und Special Effects und Schauspielerleistung, was da rein, Staffel 1 ist eh kaum mehr toppbar. Also wenn der ausgebrannt ist und das einfach das Franchise jemand anderem überlässt danach. Und was du sehen wirst, wenn du weitergeguckt hast und letztlich auch nochmal die Podcasts hörst mit Damon Lindelof, wenn man sich am Anfang gefragt hat, das soll Watchmen sein, am Ende ist einem klar,
ja,
es ist Watchmen, wie es überhaupt Watchmaniger nicht sein kann. Genau. Es kommt alles wieder, alle Motive, Selbst die Struktur, die Art, wie die Mysteries aufbereitet werden, es ist alles dem Original Watchmen haarklein nachempfunden, nur halt mit einer abgedateten Handlung und einer zeitgemäßeren Handlung und auch diesem großen Rassismus-Themenkomplex, der, mit dem du jetzt, wo du, den du jetzt bald richtig ins Gesicht geklatscht kriegst.
Ja.
Es ist Watchmen as fuck, kann man sagen.
Sehr gut.
The Mandalorian.
Ja, das ist jetzt wieder dein Bereich.
Ja, gut. Ich wollte nur sagen, Baby Yoda hat jetzt endgültig die Hauptrolle übernommen. Also, was auch immer, also man muss sich da einfach von dieser Jon Favreau-Flunkerei verabschieden, dass es so ein bisschen abseitigere Star Wars ist, weil es ist es nicht. Es bleibt was für Kids und es geht um Baby Yoda und das ist auch voll okay.
Okay.
Und die Folge 4 der ersten Staffel war so ein bisschen die 7 Samurai, aber auf 2 Samurai verkürzt.
Hab ich übrigens nie gesehen.
Und mit Baby Yoda.
Hast du die 7 Samurai mal gesehen?
Nee.
Nee, das müssen wir, glaube ich, mal gucken.
Aber hast du Panzerkreuzer Potemkin gesehen?
Nein, auch nicht.
Siehst du, und wir nennen uns hier, wir machen hier Film.
Ja.
Filmkritik.
Geht gar nicht, ja, ne?
Geht gar nicht eigentlich. Okay.
Oh ja, das können wir da auch mal machen. Wir machen mit uns das Cineasten-Quiz. Hast du Jules und Jim gesehen?
Nee, vielleicht gucken wir die Filme vielleicht gucken wir die Filme für den Brennerpass. Mal. Vielleicht gucken wir zusammen die 7 Samurai.
Das ist doch, ich finde, das sollte man gucken.
Machen wir die Pause mit Brenner, mit Sopranos?
Ja. Nein, das will ich nicht. Aber erst, nee, pass auf, wir können mal einen dazwischen schieben. Wir gucken die Staffel 1 zu Ende und dann schieben wir die 7 Samurai ein.
Ja, genau. Einmal so, genau, nur so eine kurze Pause. Ich habe noch gesehen, Lass dich überwachen. Kennst du diese Show?
Ja, kenne ich. Ich habe die schon einmal gesehen und ich saß, als die Folge lief, habe gesehen, dass gelaufen ist, in der Weinstube des Landgasthauses, des Landgasthofes zur Grünen Erle in Erlau in Thüringen, direkt bei Suhl, und habe gesehen, dass es läuft und ich hätte eigentlich wirklich gerne den Ton angemacht.
Hast du den Fußballer gesehen?
Nein.
Also da ist, also einer der besten Beiträge im deutschen Fernsehen, muss ich sagen.
Ja, was ist passiert?
Ein Kreisklassenfußballer, da werden immer Leute aus dem Publikum, über die man Informationen im Netz gestalkt hat, werden dann quasi, denen wird was präsentiert, eine Überraschung, einen Einspieler, und dann haben sie für einen Fußballer aus der Kreisklasse, haben sie einen Einspieler gemacht, wo quasi namhafte Fußballer, Fußballreporter, Talkshows, alle einen riesen Beitrag gemacht haben, dass es der beste Fußballer Deutschlands ist.
Okay.
Das war so schön und so rührend und so flüssig. Alle haben was dazu gesagt.
Ach, wie nett.
Von Mats Hummels bis, und die haben wirklich die coolen Fußballer, weißt du, Maxi Eggestein, Mats Hummels, Finn Bartels aufgetaucht. Oh. Und die waren alle sehr lustig und sehr glaubwürdig. Das war wirklich richtig schön. Und der Beitrag hat mir wirklich Lust auf Bundesliga gemacht, was die Bundesliga selbst oft nicht schafft.
Und der Typ hat sich wahrscheinlich gefreut wie ein...
Jetzt wird er sein Leben lang nicht mehr vergessen.
Ach, das ist schön.
Ich schwör's dir.
Das spricht aber sehr für, also auch Jan Böhmermann, finde ich, dass er jemanden da so ein Geschenk macht.
Das war mit sehr viel Liebe gemacht, ja. Muss man wirklich sagen. Okay, und dann wollte ich dich noch fragen, du kanntest wahrscheinlich Tig Notaro schon.
Ja.
Ich habe es entdeckt, weil es gab eine sehr unangenehme Begegnung von Dakota Johnson und Ellen DeGeneres in ihrer Morningshow. Nämlich Ellen DeGeneres hat so ein bisschen Dakota Johnson gefragt, warum war ich eigentlich auf deiner Geburtstagsparty? Und dann sagt Dakota Johnson, ja, weil du letztes Jahr auch nicht warst und da hatte ich dich eingeladen. Und sie so, hä, das kann überhaupt nicht sein. Ich war doch nicht eingeladen. Und sie so, ja, doch, du warst eingeladen. Kannst jeden fragen, ne? Du bist nicht gekommen. Und ich weiß überhaupt nicht, magst du mich? Kannst du mich überhaupt leiden? War sehr unangenehm plötzlich die Stimmung. Also richtig komisches Gespräch zwischen den beiden. Und dann kam es auch noch drauf, ich habe gehört, Tig Notaro ist auf deiner Party aufgetreten. Die hast du doch über mich entdeckt. Damals bei meiner Geburtstagsfeier, sagt Ellen. Und Dakota Johnson sagt, ja, aber da bin ich vorher gegangen. Und dann sagt sie noch, ja, aber Tig Notaro ist wirklich tatsächlich meine allerliebste Comedian. Also viel mehr noch als du.
Ja.
Sehr unangenehm. Und daraufhin war ich natürlich ein bisschen neugierig und habe mir ein Tig Notaro Stand-Up bei Ellen DeGeneres aus dem Jahr vorher angeschaut.
Ja.
An Ellens Geburtstag, also quasi das, ich glaube, das war die betreffende Sendung.
Ja.
Und wollte dich fragen, was du von ihr hältst.
Ich finde die sehr gut. Ich finde die super. Ich finde sie, was mir an ihr so gefällt, ist, dass sie so, naja, sie spielt, dass sie, ihre Ruhe.
Ja.
Irre. Und wie unglaublich durchdacht, wie extrem sauber sie ihre Worte, ihre Gags setzt und wie respektvoll sie auch mit dem Publikum dann ist und ist, also ich finde sie ganz toll.
Wie beiläufig sie erzählt.
Ja, ich finde sie hat eine große beruhigende Wirkung auf mich.
Ja.
Ich sehe sie und denke, ja, und so, ich bin so froh, dass es sie gibt und dass sie erfolgreich ist, weil ich bin so froh, dass Bernie hat mich, ich habe gerade auf den Tisch gehauen, deshalb wiederhole ich noch einmal. Ich bin froh, dass sie da ist, dass sie so erfolgreich ist, weil ich freue, dass Stand-up-Comedy genauso funktionieren kann.
Ja, ich habe einen Gag von ihr gesehen, muss ich sehr lustig fand, wo sie sagt so, übrigens, weil sie im Schwimmbad gelesen hat, hier, wer ihr Durchfall hat, soll nicht schwimmen gehen. Und dann sagte sie, versteht mich nicht falsch, gehe ich total voll d'accord mit dem Thema.
Ja.
Das war schon mal wahnsinnig lustig.
Ja.
Aber sie meinte, was muss ein Mensch, was muss der Mensch für Selbstbewusstsein haben? Wenn er sagt, oh,
Selbstbewusstsein.
Ich fühle mich schlecht, der Arzt hat gesagt, ich soll heute lieber zu Hause bleiben. Ach komm, scheiß drauf, wo ist das nächste öffentliche Schwimmbad?
Ja.
Dieses Selbstbewusstsein.
Ja, Selbstbewusstsein ist in dem Zusammenhang sehr gut.
Ja. Und dann auch noch zu sagen, und dann auch noch das Schild zu sehen und trotzdem schwimmen zu gehen.
Mhm.
Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, aber apropos Selbstbewusstsein. Sopranos Rewatch.
Oh mein Gott.
Staffel 1, vorletzte Folge, Episode 12, Isabella. Puh. Wusstest du eigentlich, weil wir bei Mafia-Filmen sind, wusstest du, dass I'm the Scatman, was ich sagen wollte, was,
ich das, muss dir sagen, das singt man nicht mehr.
Das singt man echt nicht mehr. Man singt auch nicht mehr Mambo Number 5, ne?
Nein.
Oh. Lorraine Bracco,
ja.
Schauspielerin von Dr. Melfi.
Mhm.
Wusstest du, dass sie eine tragende Rolle in Goodfellas hatte?
Ja.
Wusstest du, ne?
Also ich glaube, sie war die Freundin, ne, von Ray Liotta.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Das genau. Wusste ich.
Die dann sagt so, der verhält sich ja wirklich ganz schäbig, mhm. aber irgendwie sagt sie so, das mit dem, dass der so eine Knarre hat und so, das macht sie dann doch.
Ja.
Ist gut für sie.
Du, Ray Liotta war auch bei meinem Freund Mark Maron im Podcast und Ray Liotta, nachdem ich Goodfellas gesehen habe, habe ich wirklich immer gedacht, naja, das sowas kannst du nur spielen, wenn du mal in deinem Leben ein bisschen Kontakt hattest mit diesem ganzen mit diesem Dunstkreis und mit Gewalt und sonst was.
Sicher der Halbwelt.
Und mit der Halbwelt. Und es turns out, es ist überhaupt nicht der Fall. Er kommt aus einem ganz bürgerlichen Haushalt, Schultheater, Musical, you name it. So, und ist da so reingekommen.
Also Moment mal, gell, Entschuldigung. Herr Rudolf, aber ich hab früher mit der Halbwelt zum Tor gehabt. In Minger, verstehst? Also da war früher...
Ja, Sie sind ja auch ein alter Mafiosi.
Ja, aber mir hat keiner gefragt, ob ich in so einem Mafia-Film mitspiele. Das finde ich jetzt im Nachhinein, wo ich schon so viele Jahre verstorben bin, finde ich das immer nur ist wirklich eine Sauerei.
Ich meine, Sie sind jetzt tot, Herr Wildmann, aber man könnte vielleicht mit ein bisschen De-Aging, könnte man Sie vielleicht auch nochmal auf die Bühne bringen.
Ja, das wäre ganz, ganz in meinem Sinn und unter anderem auch im Sinn von der Frau Redlich.
Ja.
Kann man auch andere Körperbereiche de-agen?
Gut. Wie hat dir die Sopranos-Folge gefallen?
Ich wollte noch sagen, da stand ein lustiger Kommentar unter dem Lorraine Bracco-Video von Goodfellas, stand so, interessante Karriereentwicklung, Ray Liotta, also der Schauspieler, wird später FBI-Agent und dessen Hirn von Hannibal Lecter gegessen wird.
Ja.
Das ist in dem letzten Hannibal-Film. Mhm. Und die andere wird Therapeutin von einem Mafioso.
Siehst du?
Interessante Karrierewege, ne?
Mhm.
Ich fand, das war meine Lieblingsfolge bisher.
Mhm.
Napoleon was a moody fuck too, sag
ich nur. Ach, das Zitat drin, das ist herrlich.
Ja. Es ist so, dass Tony Soprano jetzt wirklich sehr depressiv ist, ne, und zu Hause liegt, weil erstes Mal macht sie natürlich fertig, dass Pussy Bompensiero verschwunden ist.
Mhm.
Man weiß einfach nicht, was mit dem passiert ist. Polly hat ihn angeblich nicht umgebracht.
Mhm.
Und natürlich macht ihn das natürlich noch unsicherer, wer jetzt eigentlich der Verräter ist. Weil eigentlich hieß es ja, es ist Jimmy Altieri, hatten sie ja letzt rausgefunden. Aber es ist natürlich auch merkwürdig, dass Pussy verschwunden ist, nachdem Polly ihm so auf den Zahn gefühlt hat. Also man kann sich jetzt auch nicht mehr sicher sein, dass es Jimmy ist. Zudem passiert dann auch was Tony nicht erwartet hat, also noch nicht so früh, nämlich dass sein Onkel Junior einen Mordanschlag auf ihn verüben lässt und den er vereitelt. Und es ist aber gut, ich greife vor, eigentlich ist er depressiv, ne? Er nimmt ganz viel Prozac.
Nimmt sehr viel Lithium.
Und Lithium und kommt eigentlich gar nicht aus dem Bett, muss man sagen.
Mhm.
Und das Einzige, was ihn so aus dem Bett treibt, ist eine elysische Vision, stellt sich später als Vision raus, von einer Nachbarin, Austauschstudentin, die Zahnmedizin studiert, namens Isabella aus Italien, aus demselben Ort, aus dem er kommt, Avellino. Die es aber gar nicht wirklich gibt, die sich als Vision herausstellt. Und nur in der findet er irgendwie Erlösung und auch so ein bisschen was ihn kickt. Und wir stellen fest, dass das, was ihn aber eigentlich kickt, ist erst dieser Mordanschlag. Erst da erwacht er wieder zum Leben und jetzt und kickstartet damit auch die Handlung, die zum großen Staffelfinale führt. Ich finde, dass es eine Folge war, die ein paar unglaubliche Montagen auch mit Musik hatte. die Szene, wo Tony das erste Mal umgebracht werden sollte und sich aus dem Haus müht und Christopher ihm folgt und gleichzeitig die beiden Jungs ihn umlegen wollen. Und die endet damit, dass Onkel Junior sich übergibt, als er hört, dass der Mordanschlag nicht funktioniert hat. Finde ich, das ist eine der, also es war bisher eigentlich super, fast meine Lieblingsmontage in der ganzen ersten Staffel. Mhm. So, jetzt du.
Ja, ich finde es auch eine sehr gute Folge. Es ist auch eine, nee, jetzt wie ich sagen, typische, also es ist eine vorletzte Folge, also vor dem Staffelfinale. Es ist nochmal so ein retardierendes Moment. So, Tony hat offensichtlich hat ein paar sehr, sehr große Baustellen. Mhm. Du holst Luft, was?
Ja, weil ich gerade beobachtet habe in den letzten Jahren, dass die Folgen vor dem Staffelfinale oft eigentlich mehr passiert als im eigenen Staffelfinale.
Deshalb habe ich das gesagt. Also, stimmt. Manchmal ist es in der Tat so. Es passiert dann sehr viel in der vorletzten Folge und dann die letzte Folge ist dann so eine Art Nachbereitung.
Ja.
Ja. In dem Fall, gut, ist also noch so, wir arbeiten also auf ein großes Finale offensichtlich hin. Tony hat sehr, sehr viele Baustellen mit, was du gesagt hast, mit Pussy und mit Junior und so, naja, er macht gerade richtig Krise und dass er das so wiederfindet und dass er so seine Lebenslust wiederfindet, das wollen wir auch sehen. So.
Letztlich dreht sich eigentlich in dieser Folge dann doch wieder viel um die Mutter eigentlich, ne? Man hat sehr viele Livia-Szenen. Livia, die ja auch diesen Anschlag auf Tony unterstützt, aber plötzlich so tut vermutlich, als könnte sie sich an gewisse Dinge nicht mehr erinnern, um sich da auch rauszuwinden. Und im Prinzip hörst du es Tony schon ganz früh an. Ach, da gibt's auch diese tolle Abendessensszene, wo Livia nur am Klagen ist. Tony kommt mit dem Bademantel runter und sagt, ja, wisst ihr was, ich gehe wieder ins Bett.
Ich glaube, er wieder so ein Kind ist. Ja. So, man hat vor Meadow gesehen und AJ, die beide so, naja, was ich, der eine, AJ sagt so ein paar freche Sachen und sowas und benimmt sich wie so ein Kind. Und die Großmutter schimpft mit denen, wenn du so reden würdest, so wenn du mit mir so geredet hättest, hätte ich dir eine Ohrfeige gegeben. Und dann kommt Tony runter und ist auch irgendwie so der Sohn und benimmt sich nicht so, wie sie das wollte. Und er ist dann auch so der Sohn, aber er ist halt jetzt zum Glück schon erwachsen. Er kann sagen, ich höre mir das nicht an, ich gehe wieder hoch ins Bett.
Aber ich glaube, tief in sich drin weiß Tony, dass seine Mutter ihn umbringen will. Ich glaube, das ist einfach nur nochmal die Folge, die das unterstreicht, auch in den Treffen. Auch diese Isabella-Vision, dass sie quasi, dass sie ein Kind in den Arm hält und sich um dieses Kind wirklich liebevoll kümmert, diesen Traum, den er hat, diesen Tagtraum, wo uns ja Melfi auch sofort erklärt, wie das gemeint ist. Das ist die einzig schwache Szene in dem ganzen Ding, ist, wo er Melfi nachts im Auto trifft und die sich dann im Prinzip alles erzählen, so als würde der Writer's Room dem Zuschauer erklären, was er mit dieser Folge eigentlich so geplant hat.
Naja, also schwach.
Ist ein bisschen schwach, ist streng.
Ich finde,
es ist gut gespielt.
Ich bin überrascht, dass sie so klar ist, sondern gesagt, obwohl das, glaube ich, im Telefongespräch, dass sie diesen Traum so eins zu eins erklären will. Und sagt, würde das, ich war noch nie in der Therapie, aber würde das ein Therapeut machen? Was mir an der Szene im Auto gefällt, ist, dass sie ihn auch nochmal darauf bringt, also er fragt sie halt, haben sie irgendjemanden erzählt, dass ich bei ihnen Patient bin? Weiß irgendjemand meinen Namen? Und sagt, nee, ich nicht, aber wer weiß es denn bei ihnen in der Familie? Weiß es ihre Mutter? Und dann guckt er auch mal so, also unter Umständen bringt sie...
Und er tut es auch zu schnell ab. Ah, she's just a crazy old bat, keine Ahnung.
Ja, aber unter Umständen bringt sie ihn sogar darauf, dass die Mutter dahinter steht.
Ja, aber ich glaube, weil es eine Erkenntnis ist, die er tief in seinem Herzen sowieso hat.
Natürlich.
Das machen ja eigentlich Therapeuten. In der Regel sollst du selber auf die Erkenntnisse kommen. Es gibt aber natürlich auch Therapeuten, vor allem wahrscheinlich, vermutlich, die seit Jahren so Sachen machen und dann auch mal ein bisschen denken, so hurry the fuck up und einfach mal dir Sachen dann suggestiv.
Ja.
Ich glaube, es ist bei Melfi so eine Mischung aus, sie hat ihren Job. Ich glaube, sie ist gut dargestellt als Therapeutin, weil sie macht ihren Job, sie suggeriert ihm Sachen, dass er selbst drauf kommt, aber wenn es ihr nicht schnell genug geht, dann spricht sie auch mal Sachen deutlicher an, wie in dem Fall. Also eigentlich ist es nicht schlecht geschauspielert, die Charaktere bleiben bei sich. Ich hätte es nur nicht gebraucht, diese Szene. Das Telefongespräch hätte mir gereicht, weil es im Prinzip alles erklärt. Eigentlich habe ich schon alles vorher so vor mich hingebrabbelt, während ich die Folge gesehen habe, was dann in dieser Folge wieder aufbereitet wurde.
Es gibt auch noch zwei Sachen, die mir in der Szene gut gefallen.
Ja.
Es gefällt mir, dass die sich nachts im Auto treffen. Dass sie geheim treffen, kurz nachdem ein Mordanschlag auf Tony Soprano verübt wurde. Ja. Das ist auch ein bisschen gefährlich. wenn man in einer Serie wie Sopranos zwei Autos sich irgendwo im Dunkeln treffen sieht, findet normalerweise irgendeine Übergabe statt,
ja,
von Informationen mit der Polizei und mit irgendeinem, oder es wird Geld übergeben oder ein Deal wird verhandelt. Dass er seine Therapeutin auf diese Art und Weise trifft, finde ich gut und speziell. Das gefällt mir. Und es gefällt mir auch kurz, dass Carmella und Dr. Melfi sich kurz sehen, mal kurz Augenkontakt haben. Ich bin mir relativ, glaube, dass das noch Thema wird,
ja,
dass sie sich da sehen. Und dass Dr. Melfi auch nicht unattraktiv ist. Und es gefällt mir, dass sie einen Saab fährt. Das scheint mir extrem schlüssig. Mir gefällt immer gutes Autocasting. Und was mir in der Folge noch gefällt, ist der Wind. Ich finde, manchmal hat man so, man sieht manchmal so richtig Unwetter aufziehen, wenn ich im Film suggeriert kriegen soll, jetzt, es braut sich was zusammen. Aber dass so eine ganze Folge über Wind herrscht, etwas, was nicht ganz so greifbar ist, was nicht ganz so sichtbar ist.
Aber es ist nicht die ganze Folge über.
Das
finde ich eigentlich gut. Weil ich finde, bei Sopranos hast du immer nicht dieses, du machst diese ganze Symbolhaftigkeit der Szenerie nicht vom Wetter abhängig, sondern du zeigst eigentlich das Jersey-Wetter, wie es ist. Also Wolkenverhang, manchmal ist es schön, manchmal ist es windig. Es gibt auch so eine Szene, wo es wirklich so kurz vorm Unwetter ist, wo Tony an so einem kleinen See mit diesem Cop redet. Ich glaube, es ist zwei Folgen vorher oder so.
Ja.
Also du hast immer relativ authentisches Wetter. Und wenn dann mal so der Wind geht, so signifikant wie im letzten Drittel der Folge, dann bedeutet es auch wirklich was, finde ich.
Ja, geht der Wind nur bis zu dem Anschlag? Es kann sein.
Ja, ich glaube, der geht vorher nicht. Ich glaube, der geht sogar erst nach dem Anschlag, oder?
Nein, davor.
Gut, dann natürlich, geht er
als er den Orangensaft kauft, sagt doch auch der Orangensaft.
Ja, aber als er zum Beispiel vorher da losfährt, bei dem ersten missglückten Mordanschlag, da ist noch kein Wind. Und auch in anderen Szenen. Ja, obwohl stimmt, er ist teilweise, der Wind kommt teilweise wieder, weil die ja auch im Garten, wenn die Isabella die
Sachen
aufhängt. Ja, stimmt. Du hast recht. Aber ich habe auch recht, er ist nicht durchgehend.
Nein, das kann sein. Ja, das glaube ich auch.
Okay. Ein paar fantastische Szenen gibt es noch, die ich nicht unerwähnt lassen kann, wenn Tony sagt, I'm King fucking Midas in reverse. Everything I touch turns to shit.
Großartig.
Ja. Carmellas fiktive Anschiss, der angeblich ja nicht stattgefunden hat, so wo sie sagt, so du, ich warte irgendwie 300 Jahre, bis du mal mit mir irgendwie zum Mittagessen gehst und dann mit dieser blöden Schlampe nebenan gehst irgendwie Mittagessen, ich schneide dir deinen Schwanz ab, du Wichser. was dann letztlich nicht stattgefunden hat.
Das denkt man fast, ach, das ist schade. Das hätte man eigentlich, ja.
Und was ich auch gut finde, ist, dass man auch immer wieder die Kinder zeigt. Was machen das mit den Kindern?
Mhm.
Und wie Meadow und AJ auch zusammenhalten, wenn Tony im Krankenhaus
ist. Ja, wie die auf der Bank sitzen, das hat mir auch
Und auch gefallen. Merken, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht, als Polly und wie heißt er nochmal? Vom Stripclub? Silvio Dante als Pauli und Silvio Dante dann in Anzügen kommen.
Ja, der übrigens auch in, haben wir nochmal festgestellt, Stephen Van Zandt in The Irishman drin ist.
Okay, wir freuen uns auf Staffelfinale.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt aber ganz fix zum Fußball.
Oh mein Gott.
Wer breakt zuerst down?
Mach du zuerst.
Okay, gut. Der Downbreak der Frauen, Spieltag 11, also letzter Spieltag in der Hinrunde.
Mhm.
Ich fange an.
Bitte.
Leverkusen macht keinen Stich gegen Wölfinnen, die mit Biss und 7 Toren auswärts scoren. Was wollte ich sagen? Ach ja, Leverkusen hat verloren. 0-7.
0-7, boah.
Der FC Bayern bleibt die ewige Nummer 2. Die SGS schaut kurz vorbei, holt sich an Türchen ab, gar 2. Die Meisterschaft ist trotzdem längst vorbei. Bayern gegen Essen 2-0. Advent, Advent, die Bude brennt. Bei Potsdam herrscht ein Abwärtstrend, denn Hoffenheim ist nicht dein Friend, wenn du ein Spiel gar so verpennst. 5-1 gewinnt Hoffenheim gegen Potsdam.
Boah.
Freiburg, frei zu frei. Zu viel der Alliteration. Es heißt natürlich 3-3. Ein Ergebnis wie die Akte X. 90 Minuten Spiel, doch an Toren nix. Und das in Ballerliga Nummer 1. Duisburg 0 und Jena keins. 0-0, Duisburg-Jena. Ich könnte jetzt dichten, der FC hat Sand im Getriebe. Doch mitnichten und mit Liebe denk ich mir aus einen feinen Reim. Der SC Sand schickt Kölle reinwärts heim mit 2-1. Köln gegen Sand.
Mhm.
Ja, das war's.
Sehr gut.
Du bist dran.
Ich bin dran.
Rüdiger Rudolf, would you please break it down for us?
Du, Bernie. Ich Ich habe kurz gedacht, du wirst liefern. Die Eisernen können ihre Siegesserie am Freitagsspiel gegen Schalke 04 nicht fortsetzen. Die Knappen beenden ihre Unentschieden-Serie und gewinnen 2:1 gegen Union Berlin. Leon Bailey meldet sich eindrucksvoll zurück. Sag ich eigentlich nur aus meiner Unkenntnis, weil wir letztes Mal gesagt haben, irgendwie hört man von Bailey nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore er schon geschossen hat, aber irgendwie von gefühlt war er irgendwie nicht mehr da in letzter Zeit. Leverkusen verpasst Hansi Flick die erste Niederlage. Bayern München, Bayern Leverkusen 1:2. Oh Nagelsmann, oh Nagelsmann, du himmelssüße Pflaume. Erschienst zu diesem Bullenspiel in roter Weste aus Daune. Die Daune hielt den Julian warm. Die Bullen machen schnell Alarm. Schnell schießen sie 3 Tore. Was reimt sich bloß auf Tore? Dem Paderborner ist das völlig schnurz, doch Zuschauer kommen nicht zu kurz, schnell schießen sie 2 Tore. Was reimt sich bloß auf Tore? So steht's am Ende, 3:2, auf dass der Julian Sieger sei. Er bleibt auf hohem Ross, die Weste war übrigens von Boss. Und wieder rettet Ruven Hennings der Fortuna den Tag zum 1:1 Endstand in Hoffenheim. Ein Punkt, wohl dem, der glücklich damit ist. 10 Kölner trennen sich von 10 Augsburgern mit 1:1. Freiburg war ein guter Gegner, aber letztlich von den Fohlen werden sie ganz schön abgekocht. Gladbach Freiburg 4:2. Schön, dass Werder mal wieder gewonnen hat. Schade, dass Wolfsburg verloren hat. Der Brennerpass schließt euch alle in seine Gebete mit ein. Wolfsburg, Bremen 2:3. Die auf Trainerebene völlig umgekrempelte Hertha versaut Welt-, Europa- und Bäckermeister Jürgen Klinsmann den Einstand und verliert gegen den BVB, der mit diesem Sieg seinem Trainer den Job erhält. Hertha BSC, Borussia Dortmund 1:2. Und heute Abend findet kein Spiel von Mainz gegen Eintracht Frankfurt statt.
Welt, Europa und Bäckermeister ist sehr gut.
Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob er Bäckermeister ist. Er hat im elterlichen Betrieb eine Bäckerlehre gemacht, aber ich habe gedacht, für das
Scheiße, ja.
Ist scheißegal, muss man mal. Das habe ich mal übertrieben. Das muss aber Jürgen Klinsmann hat da gesagt, was er macht.
Die Kacke hauen, Rüdiger.
Was er sagt, macht er richtig, hat Jürgen Klinsmann gesagt. Deshalb nehme ich an, dass er auch sicherlich Bäckermeister ist.
Findest du eigentlich, dass ich dir so ein bisschen, dass ich versuche, dir ein bisschen so dein to steal your thunder, wie man auf Englisch sagt, indem ich so Reimform für die Frauen mache?
Naja, du.
Bist du dein Terrain bedroht?
Nein, überhaupt nicht.
Nein. Weißt du, weil ich mache auch einfach einfachere Reime.
Ja.
Und ich will einfach den Frauen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit
finde ich gut.
geben durch den Daumen.
Natürlich.
Und da ich so wenig Fakten über die Spiele weiß und auch sehr schwer akquirieren kann, werte ich es einfach in Reimform.
Natürlich.
Das ist mein einziger Gedanke.
Verstehe ich vollkommen.
Du bist der König.
Du,
der,
da komme ich auch her.
Ich bin, der Downbreak-Lyrik.
Ich finde, ist ja auch, das Gedichtform ist ja auch ein bisschen, so ein bisschen ein Erfolgsrezept des Downbreaks. Und ich finde, das ist ja innerhalb unseres Podcasts, natürlich, das ist, Ich würde ja auch jederzeit.
Ich benenne hier ganz klar dich als meine Inspiration.
Ja, gut.
Ja. Deine Nagellyrik ist quasi mein.
Nagelorian.
Das ist quasi meine Glocke.
Gut. Dann,
Ja. So schillertechnisch.
Ja, schon verstanden.
Ja. Okay.
Du,
wir müssen kurz über Bundesliga sprechen.
Ja.
Geht's dir nicht auch so, dass du, wenn du denkst, so, wenn du Leipzig gewinnt, denkst du so, ja klar gewinnen die, weil die werden vielleicht auch Meister. Und dann denkst du, wenn Gladbach gewinnt, denkst du so, witzig, jetzt haben die schon wieder gewonnen.
Völlig, mir geht das völlig genauso. Geht mir genauso. Ich glaube noch nicht so richtig dran.
Ja. Ja, war es auch immer so ein bisschen rausge, also auch gegen Freiburg, ne, war ja auch nicht so von Anfang an klar, dass das.
Nee. Und, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, ich meine, es macht ja auch was mit uns, dass wir eben diese Gedichte auf Nagelsmann schreiben. Irgendwie glauben wir dann wahrscheinlich doch mehr.
Ja. Wir haben uns selber.
Pass auf, wir können ja mal einen Versuch machen. Ich mache ab nächste Woche Gedichte über Herrn Rose. Mir fällt jetzt schon ein, Dinge, die in die Hose gehen, aber und dann mal gucken, was das mit uns macht. Vielleicht glauben wir dann mehr dran.
Ja, wir haben uns selbst in die Sekte geschrieben, gedichtet. Ja,
genau.
In die Nigel Lawrence.
Ist so ein bisschen wie mein Aleister Crowley. Verfolge eine Religion so lange, bis du erste Erfolge erzielst. Das würde ich sagen, den Punkt haben wir jetzt erreicht. Wir glauben an Julian Nagelsmann. Und jetzt wenden wir uns einem neuen Gott zu.
Ja.
Und das können wir nicht machen. Wir müssen weiter auch.
Die meisten Leute in Religionen und Sekten sagen auch, da gab es auf jeden Fall mindestens einen Moment, wenn nicht sogar eine längere Phase, in der es richtig Spaß gemacht hat.
Siehst du?
Dann Und deshalb kommt man so schwer raus, wie in einer Beziehung, weil man denkt, der Spaß muss doch wieder reproduzierbar sein.
Was wir jetzt machen, wir love bomben Rose. Die Gladbacher, die Fohlen.
Ab dann verliert er.
Aber dann geht's abwärts. Du, aber von wegen Lovebomb, unser Alexander Nuri ist zurück, ist in Berlin.
Ja, wieso? Was macht er?
Naja, es gehört zum Trainerstab von Jürgen Klinsmann.
Wie groß ist denn der noch, der Trainerstab?
Bernie,
Alter, das ist ja wieder, das ist der Irishman unter den Trainerstab.
Die sind, ja wirklich, die sind komplett umgekrempelt, die Hertha. Von, nö, ich will nicht, nein, ich komme nicht zu, es sind, ich weiß nicht, wer da noch alles ist.
Köpke.
Arne Friedrich. Ja, Nuri. Alexander Nuri, ja. Das gibt's ja mit nicht. Bart und Cappy. Du hättest ihn nicht erkannt.
Nee, ich hätte ihn auch nicht erkannt. Ich hätte die Zusammenfassung schon gesehen.
Ja.
Also, die lange sogar.
Ja.
Hertha-Niederlage, eigentlich.
War keine schlimme Niederlage.
Das
hätte auch anders sein können. Ja. Und es war so ein knappes Abseits, du lieber Himmel. Ich finde dieses Hacken-Abseits finde ich ein bisschen schlimm.
Komisch, dass ich da gedacht habe, eigentlich nervt mich der Videobeweis doch ein bisschen manchmal.
Natürlich.
War immer so ein Advokat vom Videobeweis. Bayern-Leverkusen war auch keine schlimme Niederlage.
Nee, muss man auch sagen, ja.
Nee, hätten sie eigentlich gewinnen müssen,
aber
geht halt mal schief.
Und es
war ein guter Gegner.
Ich glaube, die haben 2 oder 3 Mal in den Pfosten getroffen.
Ja, und es war einfach ein bisschen schade, dass auch keiner darüber spricht, dass Leverkusen Bayern geschlagen hat. Es liest sich eher so wie, Bayern hat sich irgendwie selbst geschlagen, weil Chancen nicht genutzt.
Ja.
Aber ja, also total ein Spiel, was einmal mehr für Hansi Flick sprach, fand ich.
Ist trotzdem der erfolgreichste Trainerstart bei den Bayern.
Ja.
Seit, weiß ich nicht.
Ja. Nee, also ich bin voll pro.
Ja.
Und Jupp Heynckes hat sich jetzt auch für ihn ausgesprochen, in seiner Kicker-Kolumne.
Okay.
Hat er gesagt, ein Rohdiamant oder ein Juwel unter den deutschen Trainern.
Oh.
Den muss man unbedingt fördern und der ging sehr weit. Er hat gesagt, er könnte eine Ära bei Bayern mitgestalten.
Das ist ein Ritterschlag.
Ja, was haben wir sonst noch? Ich habe noch ein bisschen die Befürchtung, dass ich glaube, dass Schalke tatsächlich sich auf einem relativ hohen Level stabilisiert.
Mhm.
Ich glaube, der Wagner-Effekt, ich glaube, das ist was Langfristiges.
Mhm.
Das ist nur so ein Gefühl. Aber was ich sagen wollte, Augsburg, Köln, ich weiß nicht. Da bei Köln tut sich die Stein ab, glaube ich.
Mhm.
Und Augsburg wird es auch nicht leicht haben.
Ja,
und heute bin ich mal sehr gespannt, wie der Mainz-Boom sich gegen Frankfurt auswirkt.
Ja, das interessiert mich auch.
Ja.
Und,
obwohl die gar nicht spielen heute, natürlich. Ne?
Die spielen ja nicht.
Ja.
Aber wenn sie spielen würden.
Ja, würde es uns interessieren.
Ja. Ich bin wirklich sehr froh, dass Bremen mal wieder gewonnen hat.
Ja. Gab es nicht auch Champions League die Woche?
Es gab auch Champions League die Woche.
Ja,
genau. Und es gab Europa League und da, ja genau.
Und da hat Lewandowski gesagt, I'm addicted to scoring goals, hat er getwittert. Ja.
Naja, was?
Ja, auch da haben die Bayern keine Fragen offen gelassen, was die Champions League betrifft. Okay. Das war's von meiner Seite aus.
Du, von meiner schon längst.
Wir haben unseren relativ intakten Schnitt wieder von 1 Minute und ungefähr 10 Minuten. 1 Stunde und 10 Minuten.
Ja.
Ist okay so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Gut. Glaube ich, sag ich jetzt so.
Ja, Leute, wenn ihr euch beteiligen wollt am Brennerpass, uns unterstützen, dann könnt ihr das machen. E-Mail-Adresse, die man auch bei PayPal verwenden kann, ist bernie.meyer@gmail.com. Ansonsten wendet euch privat an mich oder an uns und wir sagen euch, wie ihr helfen könnt. Und in jedem Fall unfassbar großes Dankeschön für die Likes, die auch immer wieder dazukommen. Auf iTunes sehe ich zumindest die 5-Sterne-Bewertungen, eure Unterstützung und auch wenn ihr uns schreibt auf Twitter. Ich habe dann immer das Gefühl, wir sind eine große Brennerpass-Gemeinschaft.
Ja.
Darum geht es doch eigentlich.
Mich freut's auch.
Ja, okay.
Habt eine schöne Woche.
Tschüss. Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast.
Alles nur für Massengeschmack.